Ich lese nun aus dem Wort Gottes den Psalm 104. Und der Psalm 104 hat in den letzten Versen zwei Verse, da hat jemand ein Lied daraus gemacht. Und wir starten die Lesung mit diesem Lied und werden es immer wieder singen, so als Refrain. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich.
Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Der Herr freue sich seine Werke. Ich will sehen.
Preise den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, groß und erhaben bist du. Mit Herrlichkeit und Pracht hast du dich bekleidet. In Licht hüllst du dich wie in ein Gewand. Den Himmel spannst du wie ein Zeltdach aus. Er, der die Säulen seiner Wohnung im Wasser des Himmelsgewölbes errichtet, der Wolken zu seinem Wagen macht, und auf Flügeln des Windes erscheint, der Winde zu seinen Boten macht und Feuerflammen zu seinen Dienern. Er hat der Erde ihr Fundament gegeben, sodass sie für immer und ewig nicht wankt. Du, Gott, bedecktest sie mit gewaltigen Wassermassen, wie mit einem Kleid. Selbst über den Bergen standen die Fluten, doch auf deinen drohenden Befehl hin flohen sie. Vor deiner Donnerstimme wichen sie schnell zurück. So kamen Berge empor, Täler senkten sich. Die Wassermassen aber zogen sich zurück an den Ort, den du für sie bereitet hattest. Eine Grenze hast du ihnen gesetzt, die sie nicht überschreiten dürfen. Nie mehr sollen sie zurückkehren und die ganze Erde bedecken.
Des Herrn bleibe ewiglich. Der Herr freue sich seine Werke. Ich will singen dem Herrn mein Leben lang. Ich will loben meinen Gott, solange ich bin.
Auf Gottes Befehl hin ergießen sich Quellen in die Flusstäler. Zwischen den Bergen schlängeln sich ihre Wasserläufe. Sie tränken die Tiere des freien Feldes. Wilde Esel löschen dort ihren Durst. Da finden auch die Vögel ihre Nistplätze. Zwischen den Zweigen lassen sie ihre Stimme ertönen. Von seinen Wohnungen in der Höhe aus bewässert Gott die Berge. Von der Frucht, die seine Werke hervorbringen, wird die Erde gesättigt. Gras lässt er hervorsprießen für das Vieh und allerlei Pflanzen für den Bedarf des Menschen, damit dieser aus dem Schoß der Erde sein tägliches Brot gewinnt. Er schenkt Wein, der das Herz des Menschen erfreut, Öl, mit dem er sein Gesicht pflegt, und Brot, das sein Herz stärkt. Auch die Bäume des Herrn trinken sich satt, die herrlichen Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Dort wiederum bauen Vögel ihre Nester, auf den Zypressen nistet der Storch. Die hohen Berge bieten den Steinböcken Lebensraum, die Felsen sind eine Zuflucht für die Klippdachse.
Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, der
Gott hat den Mond geschaffen zur Festlegung der Zeiten. Auch die Sonne weiß, wann sie untergehen soll. Du bestimmst, wann es finster wird und schon kommt die Nacht. Da regen sich dann alle Tiere des Waldes. Die jungen Löwen brüllen nach Beute, sie verlangen von Gott ihre Nahrung. Geht dann die Sonne auf, so ziehen sich die Tiere wieder zurück und legen sich nieder in ihren Verstecken. Nun macht sich der Mensch auf und geht an seine Arbeit, an das, was er zu verrichten hat, bis zum Abend. Wie zahlreich sind doch deine Werke, Herr! Alle hast du mit Weisheit ausgeführt. Die Erde ist erfüllt von dem, was du geschaffen hast. Da ist das Meer, schier endlos, groß und weit. Darin wimmelt es von unzählbar vielen Lebewesen, von kleinen wie von großen. Dort ziehen Schiffe ihre Bahn, auch das Ungeheuer Leviathan, das du geschaffen hast, um mit ihm zu spielen. Alle Lebewesen hoffen auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zur rechten Zeit. Du gibst sie ihnen, sie sammeln sie alles ein. Du öffnest freigebig deine Hand und sie werden satt von deinen guten Gaben. Doch wenn du dein Angesicht verbirgst, dann erschrecken sie. Entziehst du ihnen den Lebensatem, so scheiden sie dahin und werden wieder zu Staub. Entsendest du deinen Lebensatem, dann werden sie geschaffen. Und so erneuerst du den Anblick der Erde. Die Herrlichkeit des Herrn wäre ewig. Möge der Herr sich freuen an seinen Schöpfungswerken. Er braucht die Erde nur anzublicken und schon erbebt sie. Rührt er die Berge an, dann rauchen sie. Zur Ehre des Herrn will ich singen mein Leben lang. Für meinen Gott musizieren, solange ich bin. Möge mein Denken und Sinnen ihm gefallen. Ja, ich will mich erfreuen am Herrn. Alle, die sich von Gott abwenden, sollen von der Erde verschwinden. Es soll keiner mehr da sein, der Gott verachtet. Preise den Herrn, meine Seele. Halleluja.
Bleibe ewiglich, der Herr.
Halleluja, ich will loben meinen Gott, solange ich bin. Lob sei Gott, dass er immer wieder zu mir spricht. Ich habe schon einmal in einer Predigt aus den Sommerferien erzählt, eine Herausforderung für mich, eine Enttäuschung, die ich verarbeiten musste. Und die Geschichte ist dann noch weitergegangen. Am nächsten Tag sind wir auf eine Wanderung gegangen. Und die ist ziemlich schief gelaufen. Wir wollten irgendwo Mittagessen, Nudelsuppe kochen. Ich hatte den Gaskocher dabei, alles vorbereitet. Und dann fehlte ein Verbindungsstück, das ich gedacht hatte, das braucht es nicht. Ich habe es zu Hause gelassen. Ja, da bist du der Held, oder? Ja, der Christian, der Outdoor-Typ, oder? Und dann kann er nicht mal Suppe kochen zum Mittagessen. Die Kinder erbost, enttäuscht, hungrig, wütend, traurig, alles zusammen. Ja. Und ja, das hat mich dann schon beschäftigt. Den Rest des Tages war ich ziemlich schlecht drauf. Ziemlich miese Laune. War eine Herausforderung für meine Frau, mich zu ertragen. Und das hat sich hingezogen, meine schlechte Laune, auch am Abend. Und am nächsten Morgen, ja, da hat sie dann gesagt, Christian, schau, es ist besser, du gehst ein bisschen weg, deinen Kopf lüften, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, gute Idee, ich gehe irgendwo auf einen Berg. Wir waren ja in den Bergen in den Ferien und es war kein großer, aber das spielt ja nicht so eine Rolle in dieser Situation. Ich war einfach froh, dass ich laufen konnte. Wirklich den Kopf lüften und ich kam da auf diesen Gipfel dann und es bot sich mir eine wunderschöne Aussicht. Und das tat mir schon mal gut, ein bisschen aus dem Tal hinauskommen auf den Berg und die Aussicht. Und das ist so das Bild der Landschaft dort. Und auf dem Gipfel, da habe ich dann den Psalm 104 gelesen. Der war dran. An diesem Tag, ich habe das nicht so ausgesucht, aber als ich ihn gelesen habe, habe ich gemerkt, wow, das passt ja total. Ich bin auf diesem Gipfel, ich sehe diese Landschaft, die Berge, die Gott, der Herr, bewässert. Und wenn es regnet, oder links oben ist so der höchste Berg des Gebietes und von dort fließt dann das Wasser runter durch das Tal. Und ich konnte mir das alles, ich konnte das vor Augen sehen, wie es der Psalm beschrieben hat. Gottes Wort beschreibt das, was ich vor Augen hatte. Die Tiere, die Steinböcke, die Gämsen. Es ist ein Wildschutzgebiet im Glarnerland. Dort hat es all diese Tiere. Am nächsten Tag habe ich dann noch ein Rudel Steinböcke tatsächlich beobachten können. Ja, und das war so wunderschön, wie das zusammengekommen ist, das Wort Gottes. Ich habe es gelesen und vor Augen habe ich genau das gesehen, seine Schöpfung, wunderbar geschaffen. Und das hat mich so ermutigt und es hat mir geholfen, von mir selbst aufzublicken, aus meinem Selbstmitleid auch. Ja, ich Armer und ich Depp und was auch immer. Ja, den Kopf zu heben und zu Gott aufzusehen. Und ihn anzubeten und ihm zu danken für all das Gute, all das Schöne in meinem Leben. Gott hat mich an jenem Morgen erfrischt. Er hat mich neu ausgerichtet auf sich selbst. Er hat zu mir gesprochen durch sein Wort. Auch durch die Schöpfung, in der ich mich bewegen konnte. Und ja, das war ein Wendepunkt in jenen Ferien. Ich kam ganz anders zurück von jener Tour, als ich losgezogen war. Und ich war wirklich erfrischt und konnte wieder anders auch auf meine Kinder, auf meine Frau, auf meine Familie zugehen. Und sie, ich war auch wieder erträglich für sie. Und das ist die erneuernde Gnade Gottes, die wir brauchen, Tag für Tag. Und der Psalmist, der diesen Psalm geschrieben hat, der betrachtet ebenfalls die Schöpfung, die wunderbaren Werke Gottes. Und er sagt, wie zahlreich sind doch deine Werke, Herr. Alle hast du mit Weisheit ausgeführt. Die Erde ist erfüllt von dem, was du geschaffen hast. Und diese Erkenntnis, die lässt ihn in einen herrlichen Lobpreis ausbrechen. Preise den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, groß und erhaben bist du. Mit Herrlichkeit und Pracht hast du dich bekleidet. Und was in diesem gewaltigen Lied über Gottes Schöpferkraft besonders auffällt, das ist die überfließende Großzügigkeit Gottes, die sichtbar wird in seiner Schöpfung. Die Herrlichkeit und die Pracht Gottes, das ist nicht einfach zum Selbstzweck, sondern Gott lässt das überfließen in seine Schöpfung hinein. Er hat es hineingelegt. Es wird sicht- und erlebbar in seiner Schöpfung. Und so schreibt der Psalmist: Von seinen Wohnungen in der Höhe aus bewässert Gott die Berge. Von der Frucht, die seine Werke hervorbringen, wird die Erde gesättigt. Sie wird gesättigt. Nicht einfach ein bisschen was, sondern die Erde wird satt. Gottes Überfluss sättigt die Erde. Gott sorgt sich erhaltend um seine Schöpfung. Ein einfaches Beispiel: der Regen. Durch den Regen sättigt Gott die Erde und er macht es großzügig. Wie großzügig, dass Gott das tut, das bemerken wir oft erst dann, wenn eben mal der Regen ausbleibt, wie diesen Sommer, als es trocken war, Seen ausgetrocknet sind. Ja, da haben wir gemerkt, wow, der Regen, so selbstverständlich, ja, ist es nicht. Aber Gott hat ihn wieder geschenkt, den Regen. Denn Gott, er ist nicht einfach der Schöpfer dieser Welt, von der er sich dann zurückgezogen hätte und die er dann einfach sich selbst überlassen hat. Nein, Gott ist auch der Erhalter dieser Schöpfung, seiner Welt. Von der Frucht deiner Werke sättigt sich die Erde. Und Gott hat versprochen, ich kümmere mich um meine Erde. Nach der Sintflut hat er Noah diese Zusage gemacht, von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Gott hat Ordnungen in unsere Welt hineingelegt, die Bestand haben, bis solange die Erde besteht. Und es fällt auch auf in diesem Psalm zu Beginn, wie die Ordnungen betont werden, die Gott in die Schöpfung gelegt hat. Und die ganz grundlegende Ordnung der Scheidung von Wasser und Landmassen, die werden betont. Darin enthalten ist ja auch der Wasserkreislauf inklusive des Regens. Hast du schon einmal überlegt, dass der Regen ein Wunder ist? Wir sollen von den Wundern Gottes erzählen. Und der Regen ist ein Wunder, nicht nur, dass Gott ihn wieder geschenkt hat Ende Sommer, sondern der Regen an sich. Ich habe gelesen, das habe ich nicht selbst ausgerechnet und ich habe es auch nicht gewusst, aber so ein Quadratkilometer Erdboden, oder? Das ist nicht so viel. Wenn da 30 mm Wasser drauf regnen in einer Nacht, das ist recht viel, oder wie sie? 30 mm, aber das kann mal vorkommen, oder? 3 cm Regen, das sind 30 Millionen Liter Wasser auf einen Quadratkilometer, also 30.000 Tonnen. Und ein Quadratkilometer ist jetzt nicht so groß. Also stell dir vor, da kommt so eine Regenfront über die Schweiz. Ein Quadratkilometer, 30.000 Tonnen Wasser über uns. Gott sei Dank fällt uns das nicht einfach auf den Kopf, sondern fällt es in Tropfen. Gemächlich, ja, wirklich, das ist ein Wunder. Dass überhaupt 30.000 Tonnen Wasser oben bleiben in der Luft, bis es dann zu regnen beginnt. Das sind physikalische Vorgänge, man kann das erklären. Ich bin kein Physiker, aber das hat was mit Verdunstung zu tun, dass das Wasser aufsteigt, dass es oben bleibt als Dampf. Und dann muss es kondensieren an kleinen Staubpartikeln und so weiter. Und es muss sich aber auch sammeln, damit die Tropfen genug schwer werden, dass sie die Erde erreichen, dass sie nicht vorher wieder verdunsten und aufsteigen. Aber sie können nicht so schwer werden, dass sie zu früh runterfallen. Ihr seht, es ist kompliziert und es ist ein Wunder Gottes, dass es regnet. Der Regen. Und wir sehen, Gott hat wunderbare Ordnungen eingerichtet. Und er erhält diese Ordnungen auch. Und darum brauchen wir nicht in Panik zu verfallen, wenn sich das Klima verändert. Denn es ist immer noch Gott, der seine Erde in den Händen hält. Es sind nicht wir Menschen. Es gibt so Zeichnungen, da verschiedene Menschen, die die Weltkugel halten. Wow, maßlose Selbstüberschätzung unserer menschlichen Fähigkeiten. Gott hält die Erde in seinen Händen. Doch angesichts der massiven Ausbeutung der natürlichen Ressourcen unseres Planeten müssen wir uns aber schon auch die Frage stellen, wie gehe ich als Repräsentanten des Schöpfers mit dieser Schöpfung, mit seiner Schöpfung um? Wie ist unser Lebensstil? Wie ist unser Umgang mit den Ressourcen dieser Welt? Gehen wir mit dieser Welt so um, sättigend, dass sich die Erde wieder sättigen kann, oder gehen wir ausbeutend mit ihr um? Nehmen wir alles, was wir kriegen können, oder gebe ich der Schöpfung auch etwas zurück? Es ist auch ein Ausdruck der Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer, wenn wir schonend mit seiner Schöpfung umgehen. Ich habe gerade das dritte Buch Mose gelesen. Sagst du vielleicht, oh, langweilig, aber dort drin steht, hey, Sabbatjahr, 6 Jahre sollst du die Erde bebauen, im 7. Jahr sollst du ihr Ruhe gönnen. Steht im 3. Buch Mose. Und Jubeljahr, das 50. Jahr, ebenfalls Pause, Break, Erholung, zurückgeben. Interessant, sehr interessant. Da müsste man mehr drüber nachdenken. Und ja, wie wir mit der Erde umgehen, der Schöpfung, hängt auch davon ab, was wir in Zukunft erwarten. Wird es in der Vollendung eine völlig neue Schöpfung geben, dass Gott quasi diese Erde, die er geschaffen hat, fortwirft und eine neue schafft? Oder wird er diese Erde hier erneuern, wiederherstellen, verwandeln, das neue Jerusalem auf diese Erde hier kommen lassen? Da gibt es unterschiedliche Ansichten, ich bin mir dessen bewusst, doch ich meine, so wie ich Gottes Wort verstehe, dass Gott die Erde erneuern wird. Er hat sie doch wunderbar geschaffen. Und er hat darüber gesagt, das ist sehr gut, mein Werk. Und das wird er doch nicht einfach als Missraten fortwerfen am Ende der Zeit und sagen, schau, etwas Neues. Ich vertraue Gottes Wiederherstellungskraft und dass diese groß genug ist, diese Erde hier zu erneuern. Und dies kann uns motivieren dazu, jetzt schon rücksichtsvoll, sättigend mit der Schöpfung umzugehen. Gott hat uns ja auch den Auftrag gegeben, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Und dieser Auftrag, sie zu kultivieren, aber auch zu bewahren, der ist nicht aufgehoben. Der gilt. Und schlussendlich sind wir ja auch wieder davon abhängig, dass die Erde uns nährt und sättigt. Dies beschreibt der Psalmist wunderbar im Vers 27 und 28. Alle Lebewesen hoffen auf dich. dass du ihnen ihre Speise gibst zur rechten Zeit. Du gibst sie ihnen, sie sammeln alles ein. Du öffnest freigebig deine Hand und sie werden satt von deinen guten Gaben. Und das erleben wir tagtäglich. Wir werden satt von Gottes guten Gaben. Wer von euch musste hungern heute Morgen? Wir sind alle satt geworden, Gott sei Dank. Ein wunderbares Zmorgen, Honigbrot und Zopf wahrscheinlich. Wunderbar, ich liebe es. Ein guter Kaffee dazu. Ja, danken wir Gott für seine guten Gaben. Heute ist Erntedank und so wollen wir ihm Danke sagen für alles, was wir tagtäglich empfangen. Jeden Tag kann ich aus x Kleidern auslesen. Mehr als genug habe ich. Jeden Tag kann ich essen, worauf ich Lust habe. Mehr als genug habe ich. Mehr als genug. Wir haben Häuser, trockene Dächer über dem Kopf, warme Häuser, wärmer als genug. Ja, wir haben so viel. Danken wir Gott auch dafür. Danken wir ihm wirklich von Herzen, weil wir erkennen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist. Wieso, habe ich mich gefragt, waren meine Großeltern dankbarer als ich und meine Generation heute? Die hatten nicht so viel wie wir. Die hatten weniger Grund zum Danken als wir. Und doch habe ich meine Großeltern sehr dankbar erlebt. Vielleicht nehmen wir es zu selbstverständlich, was wir alles haben, und sehen hinter all diesen vielen Dingen, die wir haben, gar nicht mehr den Geber, der sie uns gibt. Denn wenn wir uns ja vor Augen führen, was uns Gott alles schenkt, dann wird doch die Dankbarkeit tiefer und freudiger. Wenn wir sehen, das ist nicht selbstverständlich, sondern es ist Gottes Güte. Ich hatte vor einigen Tagen ein eindrückliches Gespräch mit einem Ehepaar. Die sind konfrontiert mit einer schweren Krankheitsdiagnose. Und das eine hat mir gesagt: Schau, es ist so, wir wachen jeden Morgen auf und es ist so ein Schwert über uns. Und ja, so ist es. Aber so ist unsere Lebensrealität. Über jedem von uns kann ein Unglück hereinbrechen, jeden Tag. Ein Unfall, plötzlich eine Krankheit. Über gewissen Menschen Bomben, nicht hier bei uns, aber in anderen Ländern ist das Realität. Und von einem Tag auf den anderen ist das Leben zu Ende. Jeder Tag ist ein Geschenk Gottes. Danken wir ihm dafür. Sind wir dankbar, dass wir gesund aufstehen dürfen, mit neuer Kraft, jeden Morgen. Nehmen wir das nicht selbstverständlich. Ja, das ist unsere reale Situation. Und doch hält Gott seine Hand, seine gütige Hand über uns und schenkt uns Tag für Tag alles, was wir zum Leben brauchen. Und wir merken in diesem Moment auch, dass wir nicht nur Speise für unseren Leib brauchen, sondern auch Speise für unseren Geist. In Vers 15 heißt es so schön: Er schenkt Wein, der das Herz des Menschen erfreut, Öl, mit dem er sein Gesicht pflegt, und Brot, das sein Herz stärkt. Wir empfangen von Gott Brot und Wein. Und ja, das ist zuerst einmal ganz natürlich zu verstehen. Wir dürfen uns freuen über gutes Essen. Das hat einen großen Wert vor Gott. Viele Bilder der zukünftigen Herrlichkeit sind Festmähler, auf die wir uns freuen dürfen. Doch gleichzeitig weist die Erwähnung von Brot und Wein über die leibliche Dimension hinaus auf unser geistliches Leben, auf die geistliche Versorgung. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern er lebt von all dem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Und so danken wir auch Gott heute für die Gabe seines Wortes, das uns nährt, Tag für Tag, das mich genährt hat in den Sommerferien, als ich in mich selbst verkrümmt da war, elend. Und Gott hat mich herausgezogen, erfrischt. Aber Brot und Wein, das weist auch auf eine noch größere, auf die größte Gabe Gottes hin, auf seinen Sohn Jesus Christus. Wir dürfen das auch als Hinweis auf das Abendmahl lesen. Brot und Wein. Jesus sagt, dies ist mein Leib, den ich hingebe für euch. Und dies ist das Blut, das für euch vergossen ist. Jesus gibt sich ganz hin, damit wir leben können. Und hier sehen wir das Muster der Versorgung Gottes. Im Abendmahl sehen wir es. Jesus nimmt das Brot und den Wein. Er bittet den Segen darüber, er zerbricht das Brot und er zerteilt es und verteilt es den Jüngern, dass sie sich sättigen, geistlich sättigen dürfen, damit sie das geistliche Leben empfangen. Und die Frage ist, wie reagierst du auf diese Selbsthingabe Jesu? Er hat ja nicht nur das Brot dann hingegeben, zerteilt, sondern hat sich selber brechen lassen und in diesem Sinn austeilen lassen, das Heil, die Erlösung allen Menschen, die es aufnehmen möchten. Nimmst du das in dich auf, diese Erlösung, das Heil, indem du dich verbindest mit Jesus, indem du dich ihm ganz anvertraust und dann aber auch dich hingibst? Ja, den Segen empfangen wir gerne über uns und unserem Leben. Aber lassen wir uns auch brechen und austeilen, anderen Menschen zu dienen, hinzugehen, Gottes Großzügigkeit weiterzugeben. Ja, und dies ist der Punkt, an dem ich merke, dass ich Erneuerung brauche. Eben da, wenn ich da in meiner Selbstverkrümmung stecke, dann sage ich, nein, brich mich nicht. Ich muss doch für mich schauen, meine Bedürfnisse, nicht mich austeilen lassen, nein. Aber da brauchen wir Erneuerung. Und so erneuerst du den Anblick der Erde, entsendest du deinen Lebensatem, dann werden sie geschaffen. Und so erneuerst du das Angesicht der Erde. Und auch hier zuerst, der Psalmist hat die natürliche Erneuerung der Erde im Blick, dass jeden Frühling die Saat wieder aufgehen darf. Natürlich, Gott schafft neues Leben immer wieder. Aber der Lebensatem, das ist Gottes Ruach im Hebräischen, Gottes Geist. Und das weist uns ebenfalls hin auf die geistliche Erneuerung, die wir brauchen. Entsendest du deinen Geist, dann werden sie geschaffen. Und so erneuerst du das Angesicht der Kirche. Der Gemeinde können wir auch sagen, entsendest du deinen Geist, um die Gemeinde zu erneuern, damit Menschen aus dem geistlichen Tod erweckt werden, belebt werden, begeistert werden und hinzukommen zur Gemeinde. Und so wird die Gemeinde erneuert, gebaut, vergrößert, Gottes Reich gewinnt Raum. Doch auch wir selber, die wir schon lange dabei sind, wir brauchen diese Erneuerung des Geistes tagtäglich, diese Erquickung, diese Erfrischung. Und so lese ich aus der zweiten großen Predigt des Petrus nach Pfingsten, aus Apostelgeschichte 3, kehrt also um und richtet euch aus auf die Vergebung eurer Sünden, damit vom Angesicht des Herrn her Zeiten der Erquickung kommen und er den Gesalbten sende, den er für euch bestimmt hat, Jesus. Ihn muss der Himmel beherbergen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her gesprochen hat. Ja, alle Dinge werden einmal wiederhergestellt werden, wenn Jesus wiederkommt, und er kommt wieder, um diese Erde, die da seufzt, die Schöpfung seufzt unter dem Missbrauch, der Ausbeutung, und Gott wird sie wiederherstellen. Und er wird uns wiederherstellen, die wir Teil der Schöpfung sind. Der Mensch ist Teil der Schöpfung. Er wird auch uns wiederherstellen und seine Gemeinde. Und darauf warten wir mit großer Vorfreude. Und in der Zwischenzeit brauchen wir Zeiten der Erquickung. Immer wieder, wenn wir das Angesicht des Herrn suchen. Ich hatte das nötig in den Sommerferien, als ich enttäuscht und mutlos war. Durch sein Reden hat Gott mein Herz erneuert. Er hat mich zur Umkehr bewegt, zur Neuausrichtung meines Herzens. Doch dadurch wurde der Weg frei, dass ich vom Angesicht Gottes her erquickt, erfrischt wurde. Dass ich das empfangen durfte. Und so stimme ich ein in den abschließenden Wunsch des Psalmisten: Möge mein Denken und mein Sinnen ihm gefallen. Ja, ich will mich erfreuen am Herrn. Lass uns beten. Ja, wir erfreuen uns an dir, Herr. An allem Guten, was wir empfangen dürfen. Ich danke dir für deine Versorgung Tag für Tag. Ich danke dir, dass du uns das Leben schenkst. Dein Geist ist Lebensatem. Du hast uns geschaffen und du erhältst uns am Leben Tag für Tag und du versorgst uns mit so vielen guten Gütern. Wir haben 1000 gute Gründe, dir zu danken, Herr. Und wir danken dir auch für deine guten Ordnungen, die du eingerichtet hast, damit es regnet zur rechten Zeit und dass Saat und Ernte nie aufhören werden, Frost und Hitze, Winter und Sommer, dass du die Erde erhältst. Ich danke dir, dass du auf so vielerlei Art und Weise wirkst in dieser Welt und bitte dich um Erneuerung, um Erfrischung, Erquickung, um erleuchtete Augen unseres Herzens, damit wir sehen können, wie du wirkst in deiner allgemeinen Gnade, Herr, auf dieser Welt. Und wie du in deiner Gemeinde wirkst durch deine spezifische Gnade, in der du uns erlöst hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Ich danke dir für die Erlösung, für das Heil, das wir empfangen durften, dass wir deinen Heiligen Geist empfangen durften, um in Verbindung mit dir zu leben, Jesus. Und diese Verbindung dürfen wir tagtäglich pflegen und so Erfrischung empfangen von deinem Angesicht, Herr. Ich danke dir. Und ich bitte dich, erfrische mich, erfrische uns als Gemeinde, erfrische deine Kirche, Herr. Danke, dass du wirkst und dass du nicht aufhörst zu wirken. Amen.